ist mir langweilig. Nummer 1, welche Abenteuer stehen heute auf dem Programm?
Data läuft amok, die Föderation bricht alle Regeln und was, ihr Klon erscheint in Form von Tom Hardy?
Tom Hardy?
Ran an die Waffen. Laden und schießen.
Tom Hardy, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Star Trek Talk. Wie haben wir es genannt? Track Talk. Einfach nur Track Talk. Ja klar, die Alliteration muss natürlich sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte mit den zwei altbekannten Trekkies dieses Formats. Können wir uns langsam so zeichnen? Ich weiß
es nicht. Die neue Trekkies.
Ja, wir sind neu dabei und irgendwann machen wir so, gucken wir auch die Serie Folge für Folge. Eine Podcast-Folge.
Quasi um im Star Trek-Kosmos zu bleiben. Wir haben so unseren inneren Warp-Antrieb als Star Trek-Fans entdeckt und werden jetzt in den Reigen der Zivilisation aufgenommen, die zu den Sternen fliegen.
Wir gehören dazu, ich denke auch. So langsam, aber sicher. Zumindest gab es einen Film heute, den wir besprechen, der mir Lust auf die Serie gemacht hat. So viel sei verraten. Welche Filme wir heute besprechen, kann ich auch, denke ich mal, schon verraten, denn wir gehen einfach natürlich chronologisch weiter. 9 und 10 stehen heute auf dem Plan. Star Trek Insurrection, der Aufstand auf Deutsch, und Star Trek Nemesis. Das heißt, wir haben die beiden Filme um die Jahrtausendwende mit der Crew um Jean-Luc Picard. Das Ganze, genau, wir besprechen die Filme und haben sie vorher größtenteils alle noch nie gesehen. Auch diese beiden Filme haben wir vorher nie gesehen. Es sei denn, Christian möchte da was berichtigen. Du hast schon mal reingelunzt.
Nope. Nö, das war für mich komplett neu.
Ja.
Beide und also wie die bisherigen Filme, alle komplett neu.
Neuland für uns alle. Und wir bewerten sie am Ende natürlich in Form von Photonentorpedos 1 bis 5. Und das haben wir auch schon häufig gemacht für alle anderen Filme, für die 8 an der Zahl. Und es wird mal Zeit für einen Zwischenstand, würde ich sagen, Christian. Wir haben hiernach noch
sehr gerne. Ich bin
9 Filme und ich würde sagen, das ist ein guter Zwischenzeitpunkt, auch um mal zu gucken, was man vielleicht noch anders machen könnte in der Bewertung.
Ich bin gespannt, ja.
Dann fangen wir auch bei dir an, würde ich sagen. Christian, du hast den ersten Film 2 von 5 gegeben. Der Zorn des Khan 4 von 5. Auf der Suche nach Mr. Spock 2 von 5. Zurück in die Gegenwart 4 von 5. Am Rande des Universums nur 1 von 5. Das unentdeckte Land 5 von 5. Und dann bei Jean-Luc Picard Treffen der Generation 2 von 5. Und der letzte Film, Erster Kontakt 3 von 5.
Ja, also ich habe quasi die Wertungsskala schon ausgeschöpft.
Du hast sie komplett ausgeschöpft bisher, ja. Tatsächlich, ja.
Und man sieht, es gibt so einen Kurvenverlauf. Ich bestätige also die Theorie, die ungeraden Zahlen sind nicht so dolle, die geraden Zahlen sind besser.
Genau, tatsächlich, ja, genau. Ich habe es ähnlich gemacht, aber wir waren uns dann trotzdem ein bisschen manchmal nicht so ganz einig. Und zwar habe ich dem ersten 3 von 5 gegeben, der Zorn des Khan 5 von 5. Bisher mein Favorite. Auf der Suche nach Mr. Spock 3 von 5. Zurück in die Gegenwart 4 von 5. Am Rande des Universums 2 von 5. Das unentdeckte Land 4 von 5. Treffen der Generation 3 von 5. Und der erste Kontakt ebenfalls 3 von 5. Ich war also, ich würde sagen, im Durchschnitt ein bisschen wohlwollender dem Ganzen zugeneigt und habe die Skala noch nicht ganz ausgenutzt. 1 von 5 fehlt noch. Also so einen richtigen Scheißfilm brauche ich eigentlich noch.
Ja, ich weiß nicht, ob da noch einer kommt, Marius. Aber du bist ja auch ein bisschen skeptischer J.J. Abrams gegenüber.
Allgemein.
Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Oder ob wir in dieser Folge, ob du in dieser Folge die 1 von 5 zücken wirst.
Ja, zumindest wenn man das Internet befragt, haben wir heute eher kontroversere Filme auf der Liste. Die Durchschnittsbewertungen sprechen nicht für sie. Ich glaube, die waren beide bei 2, irgendwas oder maximal 3,0. Eins.
Die waren nicht gut.
Ja, auf jeden Fall so. Ja. Genau. Und ich würde sagen, da legen wir jetzt auch mal los, oder?
Ja, machen wir das doch.
Mit dem ersten Film, Film Nummer 9 insgesamt, Star Trek Insurrection, der Aufstand.
Wir wollen gerade mal 600 Menschen umsiedeln. Diesen Augenblick haben wir seit so vielen Jahren geplant.
Wie viele Menschen sind nötig, bevor aus Recht Unrecht wird?
Der Aufstand, ja, ein martialischer Titel, der sehr viel Action verspricht, ist am Ende ein bisschen harmloser, würde ich denken. Wir starten im Auenland. Grüne Idylle, alles ist friedlich, ein Volk, das sich da sehr mit der Natur verbunden fühlt. Es sind die Baku Und diese Baku, wie gesagt, leben halt in friedlicher Harmonie, ohne große Technik, werden aber von der Föderation beobachtet und das Ganze fliegt auf, als Data, der Android, der Enterprise Amok läuft, scheinbar. Jean-Luc Picard wird daraufhin mit seiner Crew gerufen, um Data eigentlich auszuschalten, aber er sagt, nee, wir kriegen das schon hin, wir programmieren ihn wieder zurecht. Und das tun sie dann auch und stellen dann fest, die Baku, das ist eine hochentwickelte Zivilisation, die sich ganz bewusst wieder auf ihre natürlichen Wurzeln besonnen hat. Zweck der Beobachtung durch die Föderation war jedoch, die umzusiedeln, denn der Planet, auf dem die leben, der hat spezielle Eigenschaften, dass er die Menschen dauerhaft verjüngt und gesund macht, und das wollen natürlich die Föderation für sich nutzen, und insbesondere die Sona, eine Spezies von ja etwas genmanipulierten, etwas entstellten Wesen, angeführt durch Adar Ruafo, gespielt von F. Murray Abraham, der große Antagonist dieses Films, der will die Kraft dieses Planeten extrahieren, und dadurch wird er unbewohnbar. Und ja, jetzt ist die Crew der Enterprise, wagt quasi den Aufstand gegen die Föderation, um die Baku zu retten und die Sona aufzuhalten und diesen Extraktor zu zerstören. Und das ist so im Grunde die Handlung dieses Films.
Ja, erstmal fand ich es am Anfang sehr spannend, weil das so ein bisschen Serienfeeling hatte, zumindest so das Serienfeeling, was ich immer so von den paar Folgen hatte, die ich mal geschaut habe, dass so Völker halt gefunden werden in diesem Universum, und dass dann zwar die oberste Detektive natürlich ist, dass man sich nicht einmischt, aber irgendwelche Sachen zwingen die Crew der Enterprise dann sich trotzdem immer wieder sich einzumischen, aber sie sich entdecken von anderen Völkern, sie zu beobachten und eben darauf zu warten, dass sie den nächsten Schritt machen in den Warp-Antrieb, um sie dann in die Föderation quasi mit aufzunehmen. Das ist ja, berichtigt mich da gerne draußen, wenn ich falsch liege, das könnt ihr zum Beispiel auf Instagram machen oder auf kinotagesstätte.com. Da gerne alle Berichtigungen rein. Falls ich aber richtig liege, könnt ihr uns gerne gut bewerten. Auf Spotify oder Apple Podcasts. Auch
falls du nicht richtig liegst, können
falls wir auch nicht richtig liege, dann einfach aus Mitleid 5 von 5 Sternen geben. Was ich sagen wollte. An sich fand ich das super interessant. Dieses Volk wird zwar beobachtet, allerdings ist ja das Besondere, dass sie sich quasi extra dazu entschieden haben, in der Einöde zu leben, quasi technologiefrei zu leben. Und genau, nur die jüngere Generation, also die jetzt wirklich so, wie alt ist der kleine Junge da, 12 oder so, dass die auch technologiefrei aufgewachsen sind. Die ältere Generation, die ja durch diesen Planeten ewig leben oder sehr lange leben, haben sich dann dazu entschlossen, den Ganzen dem Rücken zu kehren. Genau, was ja am Ende bei der Auflösung noch relativ wichtig wird. Dazu kommen wir gleich, denke ich mal noch. Genau, spoilerfrei an dieser Stelle übrigens, ne, für alle Star Trek-Filme. Natürlich. Genau, ich mochte das an sich. Wie gesagt, hat mir so ein Feeling gegeben von der Serie, was ich so mitbekommen habe. Auch wenn es um Data geht, mag ich, glaube ich, ganz gerne, soweit ich die neue Crew beurteilen kann. Ich werde so ein bisschen wärmer, oder? Christian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ja, jetzt, wo es vorbei ist, ist der gute Zeitpunkt, um wärmer zu werden.
Ja, ich habe also.
Ja, also.
Die andere Crew ist mir einfach geläufiger gewesen und deswegen brauchte ich so ein bisschen, um mit den anderen warm zu werden und mir auch die Namen zu behalten und sowas. Und jetzt so bei 3-4, Film 3 und 4 mit der Crew, weiß ich so ein bisschen deren Rollen und deren Verhältnisse zueinander deutlich besser.
Ja, also klar, ich kenne auch Picard, ich kenne natürlich Worf als Klingone, ja, Klingone ist es nicht, Vulkanier. Die Vulkanier spielen gar keine Rolle in diesen vier Filmen. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass die vorher ja so wichtig waren und jetzt gar nicht mehr irgendwie Präsenz haben da.
Oh, ich wette,
wen haben wir dann noch? Dann haben wir den.
Irgendjemand weiß das jetzt und sagt nach dem Motto, ja, das ist ja, weil in der Serie das und das passiert ist und deswegen sind die nicht mehr in der Föderation, deswegen, oh, keine Ahnung, was weiß ich.
Ja, dann haben wir den Schwarzen in LaForge, der in diesem Film zumindest noch einen schönen Moment hat. Und natürlich Nummer 1, Jonathan Frakes, der hier auch wieder, wie beim vorherigen Film, Regie geführt hat. Und ansonsten, ja, dann war es das auch schon. Also bei den beiden Frauen, die da große Posten in der Crew haben, die verwechsel ich nach wie vor. Es tut mir leid.
Ja, die eine halt, die mit Jonathan Frakes zusammen ist. ja, also genau. Da passiert, also Jonathan Frakes auch hatte wohl sehr viel zu tun mit der Regie, weil er hat sich selber relativ wenig reinschreiben lassen. Und wenn, dann sitzt er in der Badewanne mit seiner Frau. Das ist so seine Aufgabe in diesem Film. Also er macht wirklich tatsächlich relativ wenig. Könnte ich mir tatsächlich so vorstellen, dass er sagt, die Regierolle ist mir schon sehr viel und oder sehr, sehr wichtig. Oder hat einfach keinen Bock mehr gehabt, das kann natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz hatte ich wieder so sehr das Gefühl, dass es hier wieder darum geht, so philosophische Fragen zu klären. Und so nach dem Motto, ich glaube, der wichtigste Aspekt ist ja auch in der Diskussion von Jean-Luc Picard und den Typen von der Föderation. Ich habe seinen Namen vergessen.
Dem Admiral oder was das ist, ja.
Ja, genau, ein bisschen höher gestellt auf jeden Fall. Wo sie darum halt sagen, ja, wir wollen doch nur so 300 Leute umsiedeln. Und macht er jetzt doch nicht so viele Faxen, nur weil das deren Heimat ist. Immerhin ist ja das große Ganze viel wichtiger. Nämlich Millionen und Abermillionen von Menschen zu helfen mit der Technologie oder mit dem, was man aus diesem Planeten extrahieren kann. Ja, und Jean-Luc sagt, ja gut, dann machen wir das, wie wir es halt immer machen. Ne? Und wie wir schon oft festgestellt haben, dass es halt falsch ist, dass nur weil es ein paar Leute sind, dass man sie trotzdem nicht aus ihrer Heimat verdrängen sollte. Und das ist durchaus ein interner Konflikt, der sich durch den Film zieht und wo man beide Standpunkte, wie ich finde, verstehen kann. Nur macht der Film auch relativ deutlich, auf welcher Seite er steht. Also hier, Gut und Böse sind schon klar abgegrenzt.
Ja, das ist ganz klar. Also es ist ja nicht nur ein philosophisches, es ist ja auch ein zeitaktuelles Thema. Der Film ist 1998 erschienen, Golfkrieg, gerade sowieso die Region da unten im Mittlerer Osten ist ein Pulverfass, um es mal so zu sagen. Und Krieg ist da aktuell in unserer Realität ja vor allem von Rohstoffinteressen getrieben. Und natürlich ist das hier eine große Analogie darauf. Mit welchem Recht fallen die USA oder andere westliche Länder in andere Länder ein, um da die Rohstoffe zu plündern und dann auch noch unter Vorgabe anderer fadenscheiniger Gründe. Insofern sehr zeitaktuelles Thema. Was hier aber nicht aufgeht, weil der Film auch so ein bisschen falsches Dilemma erzeugt. Und er muss auch sehr viel dafür tun, um sich aus diesem falschen Dilemma so halbwegs rauszuschreiben. Erstmal grundsätzliches Problem, diese Baku, die dort leben, diese 600 Leute, das ist ja auch nicht deren Heimatwelt. Die kommen ja ursprünglich von einer anderen Welt und sind dann da gestrandet und hatten offensichtlich das Glück, auf einem Planeten mit hypermagischen Fähigkeiten zu landen, der ihnen ewiges Leben beschert. So, aber okay, sie leben jetzt da, muss man so akzeptieren, und im Grunde hast du kein Recht, sie von dort zu vertreiben. Kannst natürlich trotzdem dieses Dilemma aufmachen mit, ist das Leben von 600 Leuten mehr wert, bloß weil es ihr Recht ist, als tatsächlich die Kraft dieses Planeten für die gesamte Föderation, für alle Lebewesen außerhalb dieses Planeten zu nutzen. Geht auch nur so halb auf, weil es ja um die Verbesserung der Lebensqualität für Menschen geht oder beziehungsweise der Verlängerung des Lebens von Menschen und auch, also das hat ja auch gesundheitliche Folgen, verbesserte Folgen. LaForge, hatte ich ja erwähnt, hat einen schönen Moment, wo er, der ja blind ist, auf einmal wieder sehen kann und ganz erstaunt feststellt oder ganz, ganz rührselig feststellt, oh, ich kann das erste Mal in meinem Leben einen Sonnenaufgang sehen. Toll. Und da geht die Analogie mit den Rohstoffen, mit Erdöl und so weiter auch nicht auf, weil das dient ja hauptsächlich den Interessen des großen Kapitals in unserer Welt.
Ja, man könnte aber trotzdem sagen, dass diese Rohstoffe, ja, es wäre wahrscheinlich eher eine Analogie zu seltenen Erden und sowas, dass die halt Chips antreiben und sonst was, die unsere Technologie erst möglich machen und solche Sachen. Ja, aber natürlich auch die Ressourcen, gerade so 98 oder von wann der Film ist, war man, weiß ich nicht, ob man so weit war, um zu sagen, naja, man könnte auch den ganzen Planeten mit Solarenergie oder mit Solarpanels bestücken. Aber ja, es geht da in unserer Realität vielleicht mehr um Energie und um Seltenheitsstufen dieser Ressourcen.
Günstige Energie vor allem.
Genau, ja. Und um Kapitalismus und sowas. Und das ist ja hier eher nicht der Fall. Vor allen Dingen, weil man ja noch diese andere Geschichte hat, von dem man als Zuschauer mehr oder weniger weiß oder es früher fährt, von denen die Protagonisten aber natürlich noch nichts erfahren, nämlich diese Rache-Geschichte und die Rache-Story um die Angreifer, deren Volksnamen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe.
Die Entstellten. Ja, das waren mal Rebellen dort, die dann von den Baku, die vertrieben wurden und jetzt natürlich von Rache getrieben sind und diesen Planeten für sich, oder die Kräfte dieses Planeten für sich nutzbar machen müssen. Und wie gesagt, da schreibt sich der Film, das Skript auch ganz schön aus dem falschen Dilemma heraus mit großer Mühe.
Man kann das auch so aufmachen, dass man sagt, okay, hier, liebe Schulklasse, Thema heute, würdet ihr das Leben von 600 oder den Lebensraum von 600 Leuten opfern, um eine Technologie zu retten, die Millionen helfen kann? Und dann zeigt Kevin auf und sagt, ja, das machen wir. Jetzt kommt aber noch der Punkt dazu. Und dann kommt noch der Punkt dazu. Also wir verkomplizieren dieses Dilemma extra und machen da noch Stellschrauben dazu, was, wie ich finde, auch deutlich macht, dass in der Realität ja das nicht immer so ein Dilemma, wo man zwischen Schwarz und Weiß entscheiden kann, sondern dass es kompliziert ist, dass da eine Geschichte dahinter steckt, dass da Menschen beziehungsweise in dieser Form Aliens dahinter stecken, die gewisse Interessen haben. Und ich finde, es geht nicht unbedingt darum, ob die Story jetzt Sinn macht, ob da irgendwelche Logiklöcher sind oder ob das am Ende doch vielleicht einfacher gelöst hätte werden können oder sonst was, sondern es ist einfach so ein Sinnbild davon, dass Konflikte mehr sind als schwarz-weiß und komplex sind. Und das, finde ich, macht der Film ganz schön auf der einen Seite auf.
Gebe ich dir den Punkt, nichtsdestotrotz das Vorhaben, die Kraft des Planeten zu extrahieren, als ich das gehört habe, warum zum Teufel nicht einfach bauen die ein riesengroßes Ressort auf diesem Planeten in Einvernehmen mit den anderen?
Ja, so, natürlich. Er wäre unbewohnbar. Das haben sie gesagt, unbewohnbar, der Planet, wenn man das extrahiert.
Ja, wenn man das extrahiert. Aber also warum baust du nicht, wie gesagt, ein riesengroßes Ferienressort einfach für die Leute, die es brauchen, weil sie krank sind da drauf? Und vor allem auch für diese Sona. Nein, weil die müssten 10 Jahre dort leben, damit dieser Planet wieder ihre Wirkung für sie entfaltet. Und bis dahin würden sie alle sterben. Das meine ich mit, er schreibt sich so ein bisschen raus oder er verkompliziert dieses Dilemma künstlich, um halt doch kein endgültig falsches Dilemma zwischen, du hast nur die Alternative zwischen A und B aufzumachen, wo du doch eigentlich denkst, ja, aber irgendwo in der Mitte gibt es doch auch eine Lösung. Also warum muss ich mich für A oder B entscheiden, wenn es auch einen Zwischenweg gibt? Aber nein, dieser Film räumt jeden möglichen Zwischenweg aus.
Das stimmt. Ja, natürlich. Die Story ist jetzt auch nicht so komplex geschrieben, wie sie sich selber darstellt. Aber trotzdem auf der einen Seite halt, du kannst trotzdem allen was vorwerfen. Du kannst sagen, ja, die Sona sind von Rache getrieben und das sollen sie doch mal bitte sein lassen, dann können wir den Konflikt hier besser lösen. Genauso könntest du aber auch deren, das Volk quasi, was auf diesem Planeten sagen, zu sagen, hier, was ist mit euch, kann man nicht vielleicht da auch Kompromisse finden und sowas, könnt ihr nicht vielleicht auch Technologie annehmen in bis zu einem gewissen Grade, ist das vielleicht schon sektenhaft, was die machen, die werden sehr positiv dargestellt, und das interpretiere ich jetzt alles so rein, aber kann man theoretisch auch Cases drauf aufmachen, was die Story, da gebe ich dir recht, nicht hergibt, aber ich fand es trotzdem irgendwie nett, dass man das mal anders aufschlüsselt, wie man es vielleicht vorher gesehen würde oder wie man es in der 20-Minuten-Folge von Star Trek machen würde.
Und das auch nicht natürlich die Aufnahme in die Föderation, in die sternfahrenden Planeten und Völker, dass das nicht zwangsläufig ein erstrebenswerter Schritt sein muss und eine nächste Stufe der Zivilisation, sondern dass es ganz bewusst Völker gibt, die sich dem verwehren, die sich wieder zurückziehen, weil sie sagen, das bringt nichts Gutes. Wir sind lieber bei uns. Jetzt kannst du auch wieder einen Punkt aufmachen mit Isolationismus und so weiter. Aber dieses bewusste Verweigern von technologischem Fortschritt bloß um des Fortschrittes willen, ist ja auch durchaus ein Punkt, den man diskutieren kann.
Ich finde, der Film hat auch noch eine zweite Seite, neben der komplizierten Handlung, je nachdem. Die zweite Handlung ist ein bisschen goofy, wie die Generationen unter uns sagen würde. nämlich die ist, der Film hat relativ viele Momente, die ein bisschen absurd sind, ein bisschen weird und ein bisschen, also das sind so typische, wenn man danach googelt, irgendwie Best of Star Trek Humor oder sowas oder Jean-Luc Picard macht Witze. Da waren schon ein paar Momente dabei, die ein bisschen lächerlich wirken und das mochte ich. Ich kann voll verstehen und ich glaube, da kommen auch die schlechten Bewertungen her und sowas, dass das alles ein bisschen Kontra-Ding ist, aber ich mochte irgendwie die Momente, wenn sie da irgendwie in ihrem Raumschiff sitzen und irgendwie anfangen, irgendwie, weiß ich nicht, Figaro zu singen, es war nicht Figaro, aber irgendeine Oper zu singen oder so British Opera und dann der Klingone so überhaupt gar keinen Bock hat mitzusingen und dann so mit aber irgendwie einsteigt und sonst was.
Ja, Picard fragt ihn noch vorher, kennen Sie nennt zwei Namen. Mir fallen sie jetzt auch nicht mehr ein. Nein, die neuen Crewmitglieder sind mir noch nicht vorgestellt
worden. Ja, genau.
Es sind zwei berühmte Komponisten von der Erde.
Ja, es waren so ein paar, Kibbert und Sullivan waren es. Kurz. Und so hat der Film gerade in der ersten Halbzeit relativ viele Momente.
Ja, oder auch, dass Worf, also der Klingone, halt die Pubertät quasi kommt. Er hat einen Gorge, was letztendlich ein großer Pickel ist.
Ach, stimmt. Ja, das unangenehm. Ja, ist nicht auch der Anfang irgendwie, wenn der, ich bin relativ sicher, wenn er irgendwie sich mit dem anderen Volk treffen muss und dann, ja, sie müssen übrigens tanzen. Das ist so gang und gäbe. Also gerade in der ersten Hälfte hat er sehr viele goofyhafte Momente. Was sind das Millennial-Wort für goofy? Albern. Alberne Momente.
Albern.
Genau.
Und siehste, wir haben schon das Deutsch verlernt.
Ja, wirklich. Aber fand ich trotzdem schön. Also ich mochte das auch vor allen Dingen, weil ich diese Crew, immer was ich so von ihr mitbekommen habe, auch so irgendwie von außen wahrgenommen habe, dass sie so ein bisschen albern ist und so ein bisschen rumalbern und bis das so ein bisschen sich abhebt von der alten Serie, beziehungsweise früher war das so wegen den Effekten und so, hat man sich drüber lustig gemacht und weil sie kein Geld hatten und wegen Kostümen oder sonst was und das haben sie so in die 90er, 80er, 90er Jahre gerettet, indem sie diese Crew so ein bisschen albern gemacht haben und was ja auch so voll Sinn macht, dass sie so eine Crew, die über Jahre hinweg sind, so Insider haben oder sich gegenseitig necken die ganze Zeit und sowas, das ist ja, macht ja voll Sinn, dass das so entsteht. Und das mochte ich und das meinte ich mit meiner Einleitung ganz am Anfang. Das hat mir so ein bisschen Spaß auf die Serie gemacht. Ich glaube, wenn ich mit einer Serie anfangen würde, wäre das The Next Generation. Weil ich glaube, die Serie hat noch mehr von solchen Momenten und so gerade vielleicht am Anfang jeder Folge so ein paar kleine Gags oder so eine Nebenhandlung, die immer so ein bisschen lustig ist, weil halt der Klingone einen Pickel hat oder sowas und dann muss der irgendwie in der Zeitstory irgendwelche Cremes austesten oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das in der Serie nochmal, vielleicht nicht immer, aber auch so ein Charakteristik ist, die hier auf jeden Fall auch zutage tritt. Und fand ich für den Unterhaltungswert sehr schön.
Ja, würdest du auch als goofyhaft bezeichnen, dass, wenn sie dann da entdecken, okay, da ist irgendwas in dem See neben der Siedlung von den Baku, auf einmal eine riesige Kurbel dasteht, die man vorher nicht gesehen hat und an der gezogen wird und auf einmal wird dieses Schiff so halbwegs sichtbar zumindest. Das war aber bei uns ein großer Verwirrmoment. Wo kommt zum Teufel diese Kurbel jetzt her? Also Winde, das glaube ich.
Ja. Weiß nicht, geht da nicht irgendwie vorher unter Wasser und entdeckt dann dort das Seil dieser Kurbel? Aber ja, die steht draußen. So ein paar Meter weiter von ihm, ja.
Nein, also bis dahin ist auch der Film solide. Die Story hat ordentlich oder erzeugt ordentlich Interesse daran, was geht denn jetzt hier vor? Und die ganzen Informationen, wie die so stückchenweise entblättert werden, das funktioniert alles, das hält am Haken. Bis zum Schluss, würde ich behaupten, wenn dann Picard und seine Crew den Aufstand üben gegen die Föderationsleitung, insbesondere gegen den Admiral, der dann ja auch getötet wird. Durchaus spannende Momente in Sachen Action, wenn sie dann da vor den Drohnen fliehen. Dann verschütten sie auch noch, Picard bekommt seine kleine Liebesgeschichte noch mit der einen Baku-Frau. Und das ist alles nett und ich habe da wenig auszusetzen, außer dass der Film vielleicht so ein bisschen auf Sparflamme läuft und dann geht's ins große Finale, wo dann nochmal eine große Technik ausgefahren wird und kurz davor ist, diese Kraft des Planeten zu extrahieren. Da kommt dann ganz viel Tech, bla bla bla, wo ich gar nicht mehr durchgeblickt hatte und am Ende explodiert alles. Ist fein.
Ja, am Ende ist es, finde ich, vielleicht sogar noch das Schwächste vom Film, so das letzte Drittel, dann geht ja so ein bisschen sehr formelhaft über und einfach noch so ein bisschen, ja, die Technikmuskeln spielen lassen für das Jahr 98 und das Budget nochmal raushauen, weil natürlich brauchen wir noch Weltraumexplosionen und Weltraum-Piu-Piu.
Ja, genau, also siehst du, die Enterprise, die liefert sich ja auch noch ein Gefecht, die wird fortgeschickt und wird verfolgt. Ist dann so ein Weltraumgefecht in so einem Nebel, das Panorama sieht spektakulär aus, die Effekte, habe ich mir notiert, sehen aus wie Spielzeug, die Explosionseffekte.
Ja, effekttechnisch sowieso nie so gut gealtert, der Film. Auch der Anfang irgendwie, wo sie mit so roten Schilden die ganze Zeit rumlaufen, die darstellen sollen, dass sie im Tarnmodus sind, die sahen auch ein bisschen billo aus. Aber nun gut. Und die Greenscreen-Effekte sind furchtbar, tatsächlich. Also immer, wenn man irgendwie so, sie beobachten ja dieses Volk und diese Kuppel, wenn sie da drauf schauen, das sieht furchtbar aus. Das sieht irgendwie ganz schlimm, naja. Auch für das Jahr, ich meine, Phantom Menace kam ein Jahr später. Das muss man ja
Jurassic schon. Park war ja, ja. 4 Jahre vorher, ne?
Ja. Das sind schon alles jetzt nicht unbedingt top of the art, obwohl der Film relativ teuer war. Und auch nicht der Riesenerfolg. Trotzdem hat es natürlich noch für einen weiteren Film gereicht. Dazu kommen wir gleich. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Wertung über.
Ja, sind wir erstaunlich schnell durch, ne? Irgendwie hat der Film, also der läuft so gut durch. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich hatte so ein paar Sachen, die mir gefallen haben, an denen ich Anstoß genommen habe. Aber insgesamt würde ich sagen, das ist ein gutes Ding. Und würde ich wieder gucken, wenn ich noch mal so einen Lauf mache, würde ich mich auf jeden Fall nicht drüber beschweren, beziehungsweise würde nicht sagen, ach nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich vergebe mal wohlwollende 3 von 5 Photon-Torpedos.
Ja, ich bin sogar noch ein bisschen positiver gestimmt, würde ich sagen. Also ich fand den einfach sehr unterhaltsam. Der lief echt gut durch. War kaum gelangweilt, vielleicht noch am Ende, weil es dann halt Weltraumschlacht XY war. Aber also sobald so diese Rache rauskam, ja gut, kann man machen. So weit kann ich ehrlich gesagt nichts Schlechtes irgendwie an diesem Film finden. Der macht jetzt auch nichts Weltbewegendes, gebe ich auch recht. Allerdings irgendwie, die Story hat mich am Ball gehalten. Dann war der halt noch durch Witze und Albernheiten aufgelockert. Ich bin, wenn auch bei eher schlechteren 4 von 5 Photon-Torpedos. Weiß ich nicht. 3 und 1 geht so halb daneben. Nein, halbe haben wir nicht, deswegen 4 von 5.
Dann nehmen wir das so auf in die Liste. Und ja, wir erfahren am Ende des Films, Picard hat noch 318 Tage Urlaub. Anstatt die zu nutzen, stürzt er sich direkt ins nächste Abenteuer. Na gut, was heißt direkt 4 Jahre vergehen? Sowohl in der realen Welt als auch in der Welt von Star Trek. Bis es zu Star Trek Nemesis kommt, dem 10. Film.
Wie es aussieht, fliegen wir wirklich ins Unbekannte.
Zu äußerster Vorsicht.
Ja, 2002 erscheint der. Wer mitgerechnet hat, weiß es. Und wir sind rund um den Planeten Romulus, wo sich die Handlung entspinnt. Der wird jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter. Also irgendwas geht da vor sich im Senat von Romulus, von den Romulanern. Ein Anschlag, ein Giftanschlag, ein Strahlungsanschlag setzt den Senat außer Kraft.
Durch die Remulaner.
Leute, Remuladen. Ich weiß es. Weißt du, die Leute von Remus heißen noch anders. Ah, zu der Namensgeschichte kommen wir gleich noch. Jedenfalls soll Picard dahin, weil es einen neuen gefährlichen Typen gibt namens Praetor Shinson. Und dem begegnen sie relativ schnell. Es stellt sich heraus, es ist ein Mensch und es ist Jean-Luc Picards Klon, der ihn mal ersetzen sollte, aber unter ganz schwierigen Umständen aufgewachsen ist und jetzt das Ziel hat, die Erde zu vernichten mit dieser Strahlenwaffe, die er hat. Und das mündet in ein sehr langes Weltraumgefecht, was, glaube ich, die letzte halbe, fast dreiviertel Stunde einnimmt, an dessen Ende dann dieses Schiff zerstört wird, Shinson stirbt und auch Data stirbt. Jetzt habe ich ein paar kleinere Plotpunkte übersprungen, aber da können wir ja nochmal im Detail drauf eingehen, würde ich denken.
Das ist okay. Erstmal, ich denke mal, das, was diesen Film aus heutiger Perspektive sehr interessant macht und auch für mich, ich schaue das, denke mir, aha, hab so das Poster gesehen, irgendwie, ich gucke die auf Blu-ray, auch da alles grün gehalten und war sehr enttäuscht, so viel grüner Nebel ist ja gar nicht in diesem Film. Alles nur fürs Promo verballert. Naja. Hab da auf einen geilen Style gehofft, weißt du? So schön 2002.
Der Film hat mehr Style als der vorherige auf jeden Fall. Kannst dem nicht absprechen. Also der Film ist stilbewusster. Wir haben ja am Anfang eine Sequenz auf einem Planeten, die komplett in Gelb gehalten ist. Die Ausleuchtung,
oh Gott,
das Spiel mit Schatten. Man muss es nicht hübsch finden, ja. Aber ich finde, der Film ist deutlich stilbewusster als der vorherige auf jeden Fall.
Ja, ich habe mir vielleicht noch ein bisschen
einen neuen Regisseur, ne?
Irgendwie das Promo hatte da noch mehr nach irgendwie auch verrückten Kameraperspektiven und sowas aus. So ein bisschen Gilliam-esque hatte ich sah mir aus mit Nebelmaschinen. Aber das bekommen wir jetzt nicht so auf dem Niveau, wollte ich nur so sagen. Wen wir bekommen, ist Tom Hardy. Der steht auf einmal da und ich musste hinschauen und dachte mir so, ja, das sieht mir aus wie Tom Hardy, aber 2002 ist ein bisschen früh, oder? Google, ja, nee, es ist Tom Hardy tatsächlich, der vorher mitgespielt hat bei Band of Brothers und Black Hawk Down jeweils, das waren so seine Rollen. Hier würde ich sagen, sein Durchbruch, keine Ahnung mehr ist zu sein, ob er nochmal einen Anlauf gebraucht hat.
Also es müsste die erste große Rolle sein. Band of Brothers taucht ja in einer Folge relativ klein auf. Black Hawk Down ist schon ewig her, aber ich glaube, da hat er auch nur eine kleine Rolle. Und das hier gleich als großer Antagonist dieses Films, also durchaus stark. Das war auch für mich ein Moment. Also wenn dieser Pretor Shinson das erste Mal auftaucht, er ist ja so im Schatten, man sieht nur seine Glatze und er steckt in dieser sehr Cyberpunk-esken Rüstung. Man sieht aber die ganze Zeit sein Gesicht nicht und dann nach 5 Minuten Dialog tritt er aus dem Schatten, wird erleuchtet und ich denke mir so, ist das Tom Hardy? Geil. Fand ich schön. Jetzt seinen großen schauspielerischen Durchbruch endlich mal gesehen zu haben.
Ja, und seinen Ziehvater / Kommandeur irgendwie unter der Maske kaum zu erkennen, aber an seiner Stimme natürlich. Ron Perlman.
Ach, das war Ron Perlman.
Ja.
Geil.
Ja, ja. Die stehen dort, erwarten die Enterprise-Crew, weil die Enterprise soll, glaube ich, wirklich nur schauen, was da abgeht. Oder sie werden vom neuen Herrscher halt des Volkes gebeten, mal vorbeizuschauen. Also es fängt relativ harmlos an. Beziehungsweise es fängt noch harmloser an bei der Hochzeit von Jonathan Frakes. Aber die haben wir jetzt mal umgangen. Das waren vielleicht die kleinen Plotpunkte, die du erwähntest.
Ja, und vorher noch auf diesem gelben Planeten.
Ah ja, stimmt.
Da finden sie ja noch eine Spur, die sie verfolgen und stellen und finden am Ende einen Androiden, der halt aussieht wie Data und der offensichtlich ein Vorgängermodell von ihm ist, der einen sehr kindlichen, infantilen Verstand hat, nicht so wirklich weiß, was jetzt Phase ist und alles hinterfragt und den Data als seinen Bruder bezeichnet. Das ist ganz schön, so ein Moment, wo jetzt Data auch mal eine Figur hat.
Ja, schöner,
wo er sich emotional reinbringen kann.
Ja. Schöner Gag auf jeden Fall, wenn sie auf diesem gelben Planeten wegfahren müssen und dann Data seinem kleinen Bruder quasi erklärt, warum sich der Captain jetzt aufs Fahren konzentrieren muss und der Data, kleine Data quasi die ganze Zeit so, warum? Und Data nicht rafft, dass seine Erklärungen den Captain mehr nerven, als sie warum fragen. Dann kommen sie dort an, treffen also auf ihn, Tom Hardy tritt aus den Schatten raus, alle denken sich, ganz schön jung, ganz schön androgyn. Und was ich allerdings nicht verstanden habe, bis es dann gesagt worden ist, der soll der Klon sein von Patrick Stewart, der wohl mal, ich gehe mal davon aus, auch in der Serie thematisiert wird, weil in den 4 Filmen war das jetzt noch kein Thema, dass Patrick Stewart Klone hat, oder?
Das ist ein neues Element. Ne? Also es wäre mir jetzt neu, wenn
jetzt kam mir aber so vor,
als
wüssten das
alle.
Aber
das ist schon eine. Nee. Das dauert eine Weile, bis sich das enthüllt. Unsere erste Vermutung war natürlich, ach, das ist sein Sohn. Aber irgendwie relativ schnell kam dann die Vermutung aus, nee, es ist ja sein Klon. Weil, weiß nicht, ob sie was an der Maske groß gemacht haben oder ob es einfach ein gutes Casting war. Aber so von der Kopfform her, von der Gesichtsform her, ist es schon sind da schon deutliche Ähnlichkeiten zwischen beiden erkennbar, zwischen dem alten Patrick Stewart und dem jungen Tom Hardy. Er wurde halt im Geheimen geklont, um ihn irgendwann später mal zu ersetzen.
Ah ja, genau, es war ja mal so ein Masterplan der Romulaner, die sich ständig benachteiligt fühlen oder so und irgendwie nicht als Teil der Föderation auf jeden Fall. Und wiederum noch benachteiligter fühlen sich die Leute von Remulus. Ich nenne sie jetzt einfach mal Leute von Remulus.
Remus. Sowieso, kurz mal abschweifen. Ist denn ihr Imperium quasi auf der basiert auf Namen aus der menschlichen Antike, Mythologie? Wir haben Romulus und Remus. Oder kommen die Gründer von Rom von dort? Ich weiß es nicht. Dann spricht die eine Romulanerin vom trojanischen Botschafter und ich denke mir so, was geht denn jetzt ab? Also ich bin nicht drin, aber das hat mich hart verwirrt.
Vielleicht sind es auch einfach Namen der Föderation für die, die sie sich dann ausgedacht, also eingedeutscht, eingeföderalisiert. Keine Ahnung. Hat mich auch so ein bisschen rausgeworfen und dachte mir so, warum haben die jetzt nicht irgendeinen coolen Planetennamen, sondern Namen aus der wirklichen Erde? Sei es drum, die von Remus fühlen sich halt noch benachteiligter. Klar, sie müssen nämlich auch mal auf der dunklen Seite ihres Planetenlebens und in Sklavenarbeit schuften. Deswegen machen sie einen Aufstand mit Hilfe von Tom Hardy. Wie war denn sein Name?
Shinson.
Shinson, genau. Praetor Shinson. Ja, und was will er jetzt? Also erstmal sagt er, na, alles Frieden, Friede, Feuer, Eierkuchen, ne? Er will den totalen Frieden quasi und möchte hier die Völker angleichen und sonst was. Jo, merkt auch Patrick Stewart, dass das nur Geschwätz ist und wir als Zuschauer sowieso. Also das nimmt man ihm natürlich mit keiner Sekunde ab.
Ja, Picard traut dem Kuchen nicht und sagt, ja, Vertrauen muss er sich erstmal verdient werden.
So ja. Das hält auch ungefähr 5 Minuten, dann wird er erstmal weggebeamt und gefangen genommen.
Ja, weil Shinson aufgrund einer genetischen Bearbeitung an so einem Defekt leidet und bald stirbt und das kann er nur verhindern, indem er Patrick Stewart konsumiert, inhaliert, so in der Art. Also er muss ihn seinen DNS-Spender aufbrauchen, um sich selbst zu heilen.
Naja, ist auch relativ egal. Dann beginnt so eine Rettungsaktion von Data. Er rettet den Captain. Und dann beginnt, wie du schon gesagt hast, eine sehr lange Schlacht. Eine Person haben wir noch vergessen, die ja relativ wichtig ist, kann man so sagen. Eine Frau, deren Rolle ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr, Rollennamen ich nicht mehr weiß.
Könnte Commander Donatra sein.
Könnte.
Also von den Romulanern, ne?
Ja. Naja, zumindest, sie hat am Anfang jetzt Attentat, glaube ich, verübt und war mal auf der Seite Praetor Shinson. Genau, mein Gott, die Namen hier. Weißt du, hast du auf der einen Seite irgendwelche ganz normalen Namen der Antike und auf der anderen Seite irgendwelche Alien-Beschreibungen, ist auch schwierig alles. Genau, sie kommt zur Hilfe, kann allerdings auch nur kurz helfen, bis sie selber zerstört wird. Ja, und dann, also wirklich, das fand ich mit das Schwächste am ganzen Film, diese Weltraumschlachten, wer jetzt irgendwie wem angreift und welche Schilde auf wie viel Prozent sind und es sind halt 3 Raumschiffe gegeneinander, und die ballern sich mit den ewig gleichen Waffen ab. Also bis es da zum Finale geht, fand ich das jetzt weniger spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da
geht. Oh, ich mochte das sehr.
Oha.
Also der Film geht knapp 2 Stunden, nee, etwas mehr als 2 Stunden, ne? 2 Stunden 10?
116 Minuten.
Nee, 116 Minuten, genau. Ein bisschen weniger als 2 Stunden. Und also es sind so 80 Minuten vorbei und Picard ruft alle auf Gefechtsstation. Ich denke mir so, okay, gehen wir jetzt schon ins Finale rein? Wird ja dann nochmal so wahrscheinlich ein längerer Prolog kommen? Nö, bis kurz vor Schluss wird hier geballert. Also 40 Minuten nimmt dieses Gefecht insgesamt fast ein. Und ich fand das stark, muss ich sagen. Das ist halt hauptsächlich Raumschiffgefecht, aber es wird immer wieder Abwechslung geboten, andere Konstellationen, andere Taktiken, die angewendet werden. Dann gibt ja auch ein Eingreiftrupp, wird ja gebeamt auf die Enterprise. Da ist dann noch ein bisschen Hand-zu-Hand-Action. Riker darf sich da mit Ron Perlman kämpfen und knüppeln. Und am Ende, dann gibt es ja auch noch diesen Moment, wo sich dann die beiden Schiffe gegenüberstehen und die Enterprise wirklich voll reincrasht in diesen Raubvogel.
Ja, okay, das war cool, aber ich weiß auch nicht.
Das schon.
Hat so viel gebracht am Ende?
Die Tarnvorrichtung ist auf jeden Fall weg.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ja. Aber es sah cool aus. Und das war das finale Gefecht zwischen Picard und Shinson ist dann vielleicht nicht mehr so geil, weil Shinson halt nur noch auf dem Zahnfleisch geht, weil halt die Krankheit so durchschlägt. Aber es ist schon, also ich war voll dabei von Anfang bis Ende in diesem Gefecht, was halt wirklich, also dramaturgisch fand ich das stark, von der Abwechslung her fand ich das stark, ich fand es auch technisch durchaus solide fürs Jahr 2002. Ich kann da wenig meckern, für mich war das eher der Höhepunkt dieses Films.
Ich fand es lustig, dass sie ein Loch in die Enterprise geschossen haben, so dass man den ganzen Film dann sieht, was passiert, quasi aus deren Perspektive. Das war der einzige Grund, warum dieses Loch dort ist.
Naja, und Picard, dass er dann sagt, auf den Schirm. Ach nein, der ist nicht mehr da.
Der ist nicht mehr da.
Dann stellen sie eine Verbindung her.
Ach nee, irgendwie, wenn ich nicht, das war so rundenbasiert irgendwie, diese Angriffe. Also es war so, oh nein, du hast jetzt das und das gemacht. Okay, dann mache ich jetzt meinen Zug und lege die Karte im verdeckten Angriffsmodus. Und ja, das ist so. Und
die Selbstzerstörung, will Picard die Selbstzerstörung aktivieren? Selbstzerstörung, defekt.
Ja, okay. Ja, es hatte seine Momente auf jeden Fall, aber ich fand ihn mit einer unfassbaren Handbremse angezogen, inszeniert. Also auch die Außenaufnahmen quasi aus dem Weltraum waren immer so schleppend. Irgendwie na, war dann, da keine Dynamik
dann darfst
drin.
Dann darfst du dich ja auf die J.J. Abrams-Filme freuen.
Ja,
die sind
fair, natürlich. Es soll ja auch kein Star Wars sein. Also das war vielleicht auch die Idee dahinter, das ein bisschen realistischer abzubilden, wenn man so möchte, im Kontext dieser Sci-Fi-Serie. Nichtsdestotrotz fand ich den Spannungsbogen eher so lala, würde ich sagen, in diesem Kampf. Und es geht halt viel zu lang. Also, sorry, dann sagt die andere halt noch von dem Romulus-Volk, ja, ich helfe euch. Piu, piu. Ah, nee, also verlasst euch bitte nicht mehr auf mich. Mein Schiff ist eigentlich down. Ja, okay, das waren jetzt 20 Minuten, die für die Katz waren. Irgendwie, oder 10 Minuten. Ja, nee, fand ich nicht so krass, tatsächlich. Ja, dann gibt's den Endkampf, der auch relativ zackig vorbei ist, in dem einfach Picard ihm eine große Säule oder was auch immer in den Bauch rammt, was er halt gerade so findet. Ja, das ist, was halt da so gerade rumsteht. Was ich noch cooler fand, war, als Roland Perlmans Figur dann auf die Enterprise, weil gebeamt wird ständig, ne? Also ich wusste auch gar nicht, dass es so einfach ist, so zwischen den zwei Schiffen sich hin und her beamen zu lassen. Selbst wenn das Schiff in das andere reingerast ist, beamen geht trotzdem, scheinbar.
Wäre lustig, wenn irgendwann sich alle gegenseitig auf das andere Schiff beamen, im gleichen Moment.
Hatten wir es nicht bei Sornis Khan, dass irgendwann die komplette Crew auf dem anderen Schiff war?
Ja, ja, das war ja die Falle.
Ja, ja, genau. Sich da und so ein bisschen hat das auch Sornis Khan-Vibes hier, ne?
Ja, genau. Das ist mir auch nach dem Film mein Eindruck gewesen. Das ist so von dieser Next Generation der Sornis Khan. Ja, du hast ein sehr persönliches Verhältnis zu einem rachedürstigen Antagonisten. Du hast eine insgesamt sehr, sehr düstere Story und Inszenierung, wie ich finde. Du hast einen Action-Fokus. Du hast auch der Antagonist ist so überlegen. Das haben wir ja auch nicht immer gehabt, dass die wirklich so, in dem Fall war, also Khan war jetzt körperlich und intellektuell überlegen und hat sich da ja in seiner Selbstsicherheit gewöhnt. Und hier in dem Fall ist halt dieses Raumschiff, was Shinzon hat, das ist halt die technisch überlegen. Das ist ja so unfassbar mächtig mit riesigen Kanonen, Tarnvorrichtung. Dem kann ja die ganze Zeit nichts anhaben.
Das Finale ist dann trotzdem, ja, wir laden jetzt eine Superwaffe erstmal 20 Minuten lang auf und geben dem Feind damit die Möglichkeit, in Ruhe das Ding zu beenden. Mhm. Auch das, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das Ende, das mag ich immer so als Ende nicht irgendwie, dann halt die Superwaffe auszupacken, die aber einen ewig langen Ladevorgang hat. Das ist so, da braucht die Storywriter aber einen schnellen Ausweg noch. Und,
ja, gebe ich dir.
Ja, naja, und das ganze Rumbeamen geht auch nur so lange, bis der Captain auf einem anderen Schiff ist, dann geht's nämlich nicht mehr. Und so muss Data rüber schweben in bester Leia-Magie. Nein, bei Data macht das natürlich Sinn, dass er einfach durchs Weltraum geschossen wird und es ihm keinen Schaden zufügt. Ja, dann macht er irgendein Gerät an ihn dran, er kann trotzdem gebeamt werden und das fand ich auch ein sehr schöner Moment, dass da am Ende nicht so noch großer Abschied ist und sonst was, sondern es muss schnell gehen. Hier, tschüss, Captain. Und der Captain auch gar nichts mehr sagen kann. Also er wird ja wirklich so mitten im Wort oder am Anfang des Wortes irgendwie abgeschnitten. Und dann ist er auf ein anderes Schiff und das dann auch nicht rüber geschnitten wird, dass er irgendwie der Crew sagt, nein, holt ihn zurück oder bringt mich dorthin oder sonst was, sondern dass dann wirklich der Fokus auf Data liegt, der die Superwaffe zerstört, dadurch sich selber opfert.
Ich dachte, sie machen dann auch wieder einen Cop-Out daraus, indem sie halt sein Gedächtnis, sein Programm auf diesen anderen Androiden der Bauart, der zumindest vom Äußeren her gleich ist, dass sie das auf ihn drauf transferieren, aber das geht ja nicht. Irgendwie hat er auch eine andere Architektur und dann am Ende sitzt ja dieser Android dann noch mit Picard da und
ja, ich hab trotzdem
dann, ich hab, bekommt dann, ja. Und da wirklich, also es ist wirklich ein wirklich, wirklich schöner Satz, den Picard über Data sagt, er begrüße die Veränderung, weil er immer besser sein wollte, als er war. Und ich, also das finde ich so einen prägnanten, tollen Satz darüber, sich dieses Bestreben des Menschen, sich ständig zu verbessern und nicht in der Vergangenheit zu verweilen, auch wenn man sich nostalgisch verklärt, aber immer nach vorne zu gehen in einem, also es ist ja auch der Geist dieser Serie, immer zu neuen Ufern, zu neuen Welten aufzubrechen. Ich finde, das ist einfach ein toller, toller Satz.
Ja. aber ich hab's ähnlich gesehen, dass dieser Data, also muss man natürlich jetzt den Zahn der Zeit wissen, irgendwie, ob schon klar war, ob das der letzte Film sein soll mit dieser Crew, ob das erst nach dem sehr mangelhaften Einspielergebnis klar war. Schwierig natürlich jetzt irgendwie nacheinander zu sagen. Auf jeden Fall hatte ich gelesen, dass der Schauspieler von Data gemerkt hat, er wird zu alt. Dadurch, dass er ja eigentlich nicht altern darf. Und deswegen sich hat quasi den Tod hat reinschreiben lassen. Mit dem Backup, naja, wenn ich doch nochmal zurückkomme und man vielleicht doch noch irgendwie sich eine Lösung dafür überlegen kann, wie er doch altern kann, dann haben wir ja noch das Backup auf dem anderen Androiden. Und der kann ja vielleicht nochmal irgendwas machen. Und scheinbar kommt er auch in Picard zurück, in der Picard-Serie. Das hatte ich noch irgendwann gelesen. Die aber allgemein, glaube ich, gar nicht so gut ankommt. Ja. Ich begebe mich auf Sphären, von denen ich keine Ahnung habe. Nichtsdestotrotz.
Wird noch mal gerne einfach erwähnen, was so für mich die erzählerische Leitlinie oder der erzählerische Kern dieses Films ist, in Sachen philosophischer Frage, auch wieder diese Debatte Nature versus Nurture. In der Doppelung von sowohl Data als auch Before, wie er der andere Android heißt, als auch vor allem Picard und Shinson. Die Frage, bloß weil wir die gleiche DNS, die gleiche Bauart haben, entsteht aus uns nicht der gleiche Mensch. Und dass dieser Lebensweg halt vor allem geschaffen wird durch die Umstände, in denen wir aufwachsen und die Entscheidungen, die wir treffen. Und das ist ja auch dann in der finalen Konfrontation von Picard und Shinson ganz entscheidend, dass Picard sagt, du hast die Wahl und Shinson aber überzeugt ist, nein, ich bin das, was aus mir gemacht wurde durch die Umstände, in denen ich aufgewachsen bin. Und nein, so einfach ist es nicht. Lieber Herr Shinson, du hast in vielen Fällen die Wahl, dich auch später noch umzuentscheiden, was er nicht tut, sondern dann doch lieber den Racheweg zu gehen.
Ja, was bleibt? Vielleicht erstmal vom Film, nicht vom Picard. Auch der Film wird mir zu schlecht gemacht, genauso wie der vorige. Also ich habe mal nachgeschaut, Insurrection hat 2,8, Nemesis 2,7 bei Letterboxd. Das ist übertrieben schlecht.
Ich war auch geradezu schockiert, als ich unter den Leuten, die ich bei Letterboxd-Folge gesehen habe, maximal 3 Sterne vergeben. Das ist, also mir. Gibt ja immer so Ausreißer nach oben oder so, aber offensichtlich kommt der wirklich nicht gut an und das kann ich schwer nachvollziehen, muss ich sagen.
Ich finde, der liegt wieder auf dem Niveau der ersten beiden Picard-Filme, die einfach solide sind, die eine solide Geschichte erzählen, einen soliden Antagonisten haben, technisch gut gemacht sind, hier vielleicht noch mal ein bisschen Look-Entscheidungen, Style-Entscheidungen ein bisschen treffender sind oder ein bisschen mutiger sind, auch wenn ich mir noch mehr Mut gewünscht hätte zum Raucheffekt und zum Grün. Nichtsdestotrotz, wir haben Tom Hardy durchaus eine Antagonistenfigur, auch wenn er jetzt nicht die Leistung seines Lebens abliefert und man danach gefragt hatte, oh, wer ist denn das? Der muss jetzt überall in jeder Rolle gespielt werden, sondern ich glaube, das hat er dann vielleicht doch eher in späteren Jahren sich erarbeiten können. Trotzdem hinterlässt er irgendwie Eindruck und das, was irgendwie auch vom Film hängen bleibt, weil die Story an sich, was jetzt um diese Romulus und Remus irgendwie abging und die politischen Entscheidungen, das, was ich auch immer bei Star Trek sehr gerne mag, die sind es hier wirklich nicht. Also dafür bekomme ich zu wenig Fleisch und muss mir das zusammenhappen, was dort geschieht. Mochte ich jetzt nicht so die politischen Auswirkungen quasi. Eher dann wirklich dieses Spiel zwischen Stewart und Hardy, wie wir es ja schon öfters hatten, irgendwie zum Beispiel in der Zone des Khan, dass das dann Spaß macht zuzusehen. Solider Streifen. Und bei Bewertung bin ich dann bei den soliden 3 von 5 Photonen-Torpedos.
Ja, man hat meine Begeisterung, was heißt Begeisterung, meine Freude über diesen Film, meine Freude an diesem Film hoffentlich schon mitbekommen. Für mich ist das der Beste aus diesem Film mit Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Ich war von Anfang an drin. Wie gesagt, der Film ist deutlich stilbewusster als das, was wir vorher bekommen haben. Hat mehr Mut zu bewussterem Stil. Hat einen toll gespielten oder charismatischen Antagonisten. Und ich mochte dieses actionlastige Finale, auch wenn ich weiß, Star Trek ist nicht bekannt für seine Action, da liegt der Fokus nicht auf Action, aber hier hat es mir wirklich gefallen, dass diese letzten 30, 40 Minuten wirklich geballert wird. Und für mich ist das eine 4 von 5, die ich ihm gebe.
Uiuiuiui. Ja, dann sind wir heute mal ein bisschen jeweils andersrum aufgestellt. Ist ja auch sehr schön. Und das nächste Mal geht's dann weiter mit den neuen Filmen. Was bleibt von Picard? Ich meine, am Ende wird's rechnerisch für uns aus in einer sehr komplizierten Rechnung, wer unser Lieblings-Captain ist, ähnlich wie unser Lieblings-Bond-Darsteller. Geht das einmal durch die größten Computer dieser Welt, die uns das dann in formelhaft beibringen, welche Durchschnittswertung wir dann jeweils den Generationen gegeben haben. Nichtsdestotrotz, wie würdest du sonst Picard im Sinne und Vergleich zu Kirk ansehen?
Also, ich habe ja eine Weile gebraucht, wirklich, bis ich mit ihm warm geworden bin. In den ersten 12 Filmen hat mir Picard nicht gefallen, hat mir auch Patrick Stewarts Schauspiel nicht gefallen. Was man ihm auf jeden Fall anrechnen muss, er bringt da sein eigenes Ding irgendwie rein und er ist ein eigener Kopf und er ist auch ambivalenter, aber gerade in dieser Ambivalenz, finde ich, fehlt ihm so ein bisschen das charakterliche Profil, das halt William Shatner als Kirk hatte, und insofern bin ich rein aus Entertainment-Gründen dann noch eher bei Shatner.
Ich würde auch sagen, das Größte, was sie geschafft haben, ist, sich abzugrenzen von der alten Crew, die so legendär ist. Das muss man erstmal schaffen, überhaupt Figuren. Ja, die zwei Frauenfiguren bringen wir die ganze Zeit durcheinander, aber auch, ja, weil wir auch einfach schlechte Menschen sind, Christian.
Aber weil, das muss man mal sagen, weil der Film ihnen auch nicht sehr viel zugesteht. Ja, also die Filme ihnen auch nicht sehr viel zugestehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die hier großartig im Einsatz sind, dass Rikers Angetraute irgendwelche telepathischen Kräfte hat. Das wird auch erst zur zweiten Hälfte des vierten Films aus dem Hut gezaubert.
Ja, scheint wahrscheinlich auch schon vorher irgendwie Thema zu gewesen sein. In der Serie oder sonst was, das Wissen fehlt uns natürlich immer. Aber machen tun die nur wirklich echt wenig. Und ja, die wurde, genau, du hast eigentlich schon gesagt, die Filme trauen ihnen wenig zu. So, dass das auch bei uns nicht wenig hängen geblieben bleibt. Ja, ich brauchte auch so ein bisschen, um reinzukommen mit der Crew. Trotzdem, wenn ich jetzt tatsächlich eine Serie anfangen würde, wäre das, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, The Next Generation. Weil das als Serie, glaube ich, sehr gut funktioniert, einfach weil die Charaktere dann schon ein bisschen mehr Vielschichtigkeit haben als die alten Charaktere, die Stereotypen waren, was dem Unterhaltungsfaktor beigetragen hat. Hier hat man, glaube ich, mehr so dieses Crew-Miteinander. Und bei den alten hatte man so drei wichtige Charaktere, die miteinander gefrotzelt haben. Und der Rest war halt auch ikonisch, aber halt auch einfach. Und hier hast du irgendwie dieses Crew-Miteinander, was noch mal stärker im Vordergrund liegt, dass es wirklich eine Mannschaft ist, die durchs Weltraum brettert über Jahrzehnte. Ja, hat man jetzt so einen schönen Abschluss hiermit? Ja, gut, der eine ist tot, der andere auf eine andere, Captain des anderen Schiffes, schon so ein bisschen. Vielleicht hat mir aber dann, weil die alte Crew hat ja wirklich so einen brachialen Endmoment, ne? Falls du dich dran erinnerst. Ja,
so einen sehr emotionalen und genau, wir fliegen nochmal Richtung Sterne und so weiter.
Das unentdeckte Land war dann auch mal so ein toller Film zum Abschluss und sowas. Hier tröpfelt es eher so ein bisschen aus und man braucht halt einen Abschluss dieser Crew, weil wahrscheinlich, weiß ich, kam dann Deep Space Nine? Ich weiß es doch auch nicht. Wird übrigens kurz erwähnt. Ist das bei Ihnen irgendwie als, ich weiß nicht, ob dem Film oder den davor, als der Klingone so spät auf dem Schiff kommt, sagt Picard, ist das bei der Deep Space Nine so, dass man zu spät auf der Brücke erscheint oder so? Das fand ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo, also was die Referenz ist, fand ich irgendwie lustig, weil ich habe so halb verstanden. Ich fühle mich schon als
Deep Space Nine. Deep Space Nine war schon vorher. Deep Space Nine, die Serie war von 93 bis 99.
Okay, aber ist tatsächlich dann die Serie, die zeitgleich mit dem Film so mehr oder weniger kam. Mit den Next Generation Filmen.
Mhm. Ja, und zeitgleich auch irgendwie Voyager. Ach, das wird so kompliziert.
Ja, dann fängt's auch an, irgendwie nicht mehr durchzublicken, wer jetzt irgendwo ist. Zumindest haben die anderen ja scheinbar keine Kinofilme bekommen. Genau. Wer Kinofilme bekommen hat, war eine andere Zeitlinie, glaube ich. So ungefähr war die Story. Das werden wir beim nächsten Mal beleuchten, wenn es dann im nächsten Track Talk um die Abrams-Beim-Pack-Filme geht.
Ja, nee, also die ersten zwei sind von Abrams, der dritte ist dann von Justin Lin.
Ah.
Aber Peck war, glaube ich, am Drehbuch beteiligt bei den allen.
So was. Der alte Nerd. Gut, bis dann sprechen wir irgendwas über irgendwas anderes Nerdighaftes nächste Woche weiter. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Danke, Christian. Und
danke auch.
Auch wenn es nicht passt, lebt lange in Frieden.
Wir sehen uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.